In dieser Premium-Ausgabe geht es um Jugendsünden. Und ihr hört Dinge wie... schwierig.
Und damit grüß Gott, Servus und Hallo zur wunderbaren nächsten Folge von Mach mal Musik an. Wir sitzen gerade leider nicht in München auf dem Oktoberfest und schreien uns an, sondern wir sitzen hier im Studio und nehmen einen Podcast auf. Und mit wir meine ich mich und 1,50 Meter weg von mir den bezaubernden Thomas. Hallo.
Ja, grüß dich, Benni. Das wäre auch tatsächlich auf der Wiesn etwas schwierig geworden. Ja, Abstand zu halten, vernünftig zu sein, sich nicht ins Gesicht zu spucken, mehr oder weniger.
Ja, schwierig.
Ganz, ja,
geht,
furchtbar.
Geht quasi gar nicht.
Ja, Chaussee Oktoberfest, oder wie heißt das? Lass dich mein Profilbild ändern.
Ja, genau, bitte mach so ein Rautenmuster über dein...
ja, genau, das fehlt eigentlich noch, ja. Die Solidaritätsbekundungen bleiben aus, aber es gibt ja die Gasthauswiesen. Benni, auf welcher Gasthauswiesen spielst du diese
Woche? Auf keiner.
Wieso nicht?
Also ein Teil von unserer Wiesentruppe hat das tatsächlich gespielt, so zum Anstich und so, aber das war jetzt auch mehr Blasmusik als das, was mich dann da irgendwie betreffen würde. Deswegen hatte ich da frei und konnte mir das schön vom Handy aus angucken und mir bei WhatsApp-Gruppen Sachen schicken lassen, wie immer.
Okay, also du bist zwar im Oktober angekommen, aber noch nicht im Oktoberfestmodus, so gesehen.
Im Oktober?
Festmodus.
Festmodus, ja, ich wäre gerade eigentlich jeden Tag da drin, deswegen ist es schon lustig, dass ich jetzt hier rumhocken kann, aber ja.
Also du kannst dir ja so. Immerhin schon Spekulatius kaufen, um dies davon abzulenken.
Und Nikoläuse und ja.
Ja, furchtbar. Tatsächlich ist es ja so, um es mal ganz kurz einzuschieben, ich hadere mit mir jeden Tag. Und zwar letztes Jahr war ich zu spät dran für meine Lieblingslebkuchensorte, weil ich gedacht habe, ich kaufe meine erste Packung im Dezember und dann waren die schon nicht mehr verfügbar. So, und jetzt laufe ich jeden Tag an den Paletten vorbei und denke mir, eigentlich müsste ich bevorraten, aber ich will durch mein Kaufverhalten keine Anreize schaffen, dass man das jetzt im September schon rausstellt, die Scheiße.
Ja, also richtig.
Das ist, ich weiß nicht, wie ich es machen soll.
Ich meine, du könntest zumindest, ja, das ist schwierig, kaufen und dann bei dir irgendwie im Kofferraum verstecken oder so, dass es erst im Dezember wieder findet. Ich weiß, dir geht es nicht um dich, sondern um die Motivation des Händlers. Das ist schwierig.
Was aber überhaupt nicht schwierig ist, und ich habe Zeitdruck, ich habe Redebedarf, und zwar, ich möchte zum Ohrwurm, beziehungsweise, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt, zum Ohrenschmaus der Woche kommen, denn es ist etwas eingetreten, ich hatte es nicht für möglich gehalten. Benni, weißt du, was jetzt kommt? Ja, du weißt es, lass mich reden. Und zwar, ich habe den Top-Track 2020 jetzt schon gehört, es wird nichts Besseres kommen. Und jetzt dürft ihr zu Recht gespannt sein, was hat er wohl ausgegraben? Welche freshen Tunes wurden gefischt? So. Ja, jetzt noch lachst du. Und zwar von Apache featuring Insta Samka Übok, beziehungsweise der englische Titel in Klammern Gotta Run. So, und ich bin wirklich froh, dass er im Januar noch released wurde, weil jetzt gehört er zum Jahr 2020. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir direkt 5 fette Spritzen Krokodil in den Arm gerammt, habe meine Uschanka aufgesetzt und bin rausgegangen, um meinen Lader über die Autobahn zu prügeln. Die Russen-Feelings waren instant da. Und es stimmt einfach alles von vorne bis hinten. Ich empfehle euch nicht nur den Song, sondern zum ersten Mal hören auch das Musikvideo. Denn der Einsatz der Bläser, der ist so schön orchestriert, visuell. Und gleichzeitig kommt man auch noch in diese Stimmung, in die Lage, um das genießen zu können. Und seitdem habe ich es mir schon 25.000 Mal ins Ohr geballert. Mein Streaming-Anbieter meines Vertrauens sagt schon Most Played Track by far. Und er hat recht. Ich kann nicht aufhören zuzuhören. Benni, was sagst du zu Apache featuring Insta Samka Übok?
Darf ich jetzt was sagen? War das jetzt die Message, dass ich jetzt wieder was sagen darf?
Sind meine 10 Minuten schon rum?
Gefühlt ja, da hätten noch ein paar russischen Bilder rein können. Ja, ich habe von dir, das war sogar nachts nach einem Gig oder so, irgendwo mal das Video dazu geschickt bekommen oder so und habe mir das dann so reinzogen. Und war erstmal verstört. kann man sagen, ja. Aber ja, ich finde den Song witzig. Ich finde es inzwischen auch, ich habe mir den inzwischen auch, glaube ich, 5 bis 8 Mal angehört, einfach weil es witzig ist. Es ist wohl ein europäischer DJ, der zusammen mit einer russischen Sängerin diesen Track aufgenommen hat. Abseits vom Lada fahren und Ushanka tragen, kann ich jetzt dazu nur sagen, er ist witzig, weil die erste Hälfte quasi so im Trap Beat Hip Hop Halftime Groove stattfindet und es dann wie eine Watschen direkt wechselt in so einen Hardbass, alle tragen Adidas Jogginganzüge und hüpfen auf einem T-34 Panzer rum.
Okay.
Und es ballert einen so richtig richtig schön ins Gesicht. Also der Übergang war echt so was? Ist das gerade wirklich? Ist das hallo? Ist noch dasselbe Song?
Das finde ich interessant, was dir auffällt, was mir auffällt, weil, also ich finde schon mal, es gibt relativ am Anfang das schönste Ad-Lib, das ich jemals gehört habe in einem Song. Ich habe es direkt gesagt, nein, gib. Also, das war schon. Das ist, glaube ich, auch das einzige Ad-Lib im ganzen Song. Gib. Und dann geht's ab. So, und wie gesagt, der Einsatz der Bläser hatte ich schon. Es fängt tatsächlich mit Streichern an. Und da sei gesagt, das ganze Album, aus dem der Song ist, aus dem Album Renaissance von Apache, hat er tatsächlich mit 69 Musikern, Moment, 69? Weiß mir gar nicht. Ja, gut. Also mit Musikern vom Prager Sinfonieorchester war es, glaube ich, aufgenommen tatsächlich. Also er hat das nicht.
Ach, das sind keine Samples.
Okay. Nein. Das wurde live gespielt, alles. Da gibt es so 5- bis 6-minütige Doku zu den Aufnahmen von dem Album. Das fand ich eben schon beeindruckend, dass er als Produzent eben das auch die Sätze eben schreiben kann für ein ganzes Orchester. Also der Kollege hat schon was drauf auf jeden Fall.
Ja, okay, krass. Ich bin von Samples ausgegangen, weil die Orchesterstellen in dem Song, die klingen mega fett. Die klingen
ja,
mega gut. Das, ja, eben. Und dann, ja klar, wenn es so ist, das ist dann cool.
Das ja, kann man, und das ganze Album ist halt so gemacht. Also das ist schon nicht schlecht. Ja, dazu von meiner Seite, hast du einen freshen Tune gefischt oder warst du genauso geplättet von diesem Track wie ich?
Ich war dann, es ist ja so, ich bekomme halbwegs regelmäßig von Thomas freshe Tunes zugeschickt. Entweder sind es YouTube-Links oder Streaming-Portal-Links seines Vertrauens. Und es ist ganz, ganz oft so Elektro-Dance-Thomas-Zeug halt.
Moment, jetzt wird das schon nach mir gelabelt. Hallo?
Genau. Und das höre ich mir dann irgendwie auf dem Heimweg vom Kick oder so im Auto an, zum Wachbleiben und laut lachen irgendwie. Und ich bin jetzt inzwischen so weit, dass ich mir eine Spotify-Playlist erstellt habe, Thomas tolle Techno-Tunes. Und da ist unter anderem auch von Salvatore Ganacci Horse. Das ist mir auch von dir geschickt worden irgendwann. Und
da auf jeden Fall das Video.
Jetzt, genau, da zusätzliches Video. Und das ist auch auf. Das ist so ein Stimmensample, das ist immer. Und das passiert bei mir auch irgendwie. Das ist, fand ich so witzig. Das hat sich eingebrannt und es ist zusammen mit Webock oder Übock oder wie auch immer man das ausspricht, Gotta Run, hat es in diese Playlist geschafft. Das würde ich dann auch sagen. Salvatore Ganacci mit Horse ist mein Ohrenschmaus auf jeden Fall zurzeit.
Ja, interessant, wie meine technoiden Übersprungshandlungen das quasi bis ins heutige Intro geschafft haben. Wiederum, ich entwickle mich gerade zurück zur E-Gitarre, weil ich im Prinzip mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ist es Grunge? Also so Offspring höre ich viel. Limp Bizkit habe ich jetzt in der Dorschleife. Disturbed, Sum 41, Billy Talent. Den ganzen Quatsch, den ich früher weniger geil fand.
So was hörst du dir jetzt an?
Ja, ohne Witz.
Warum?
Ich weiß auch nicht.
Es ist geil, aber ich frage mich, wo das jetzt auf einmal herkommt.
Im Prinzip, Benny, ich sag's wie es ist. Ich bin ja wie ich an so eine Folge rangehe, wie ich mich vorbereite. Ja, ich bin Method Actor. Ja, ich muss da immer in die Haut schlüpfen. Ich muss mir mein altes Ich überstreifen. Und heute geht's um Jugendsünden. Und beim letzten Mal habe ich ja auch noch nach Salz in der Suppe gesucht. Und beim Durchhören von diesen alten Klassikern bin ich drauf gekommen, Moment, da ist ja gar nicht alles schlecht gewesen früher. Da ist ja auch viel Substanz da. Und das hat mich wirklich dazu gebracht, das auch anzuhören. Und da sind wir im Prinzip schon da, wo wir hin wollten. In der Vergangenheit, in der Jugend, Fragezeichen, aber vor allem bei Sünden. Das soll es ja heute gewesen sein. Betty, was hast du dir bei diesem Thema gedacht?
Oh Gott, war meine erste Reaktion. Genau, wir wollen halt ein bisschen erzählen so über unsere musikalische Vergangenheit so bezüglich Musik hören, aber auch Musik machen oder Musik live genießen, solche Geschichten.
Musik Lifestyle?
Lifestyle, ja, zum Beispiel so, oder was, vielleicht auch irgendwelche, keine Ahnung, Konzerterlebnisse oder irgend so ein Quatsch, was ja auch mit Musik konsumieren zu tun hat und unserer Jugend.
Ja.
Weil da ja viel abgefahrener Scheiß passiert ist, sage jetzt mal vorsichtig. Und ich habe dann so halt mal überlegt, okay, wo ging's bei mir eigentlich los? Was war so die erste CD, die ich mir selber gekauft habe? Und das war dann schon sehr lustig, weil ich bin drauf gekommen, so nach längerer Recherche und in mich gehen, es war tatsächlich ein Album von Bryan Adams.
Uff.
Genau, auf diesem Album befindet sich auch der wunderbare Song Summer of 69, natürlich. Welches hätte auch sonst sein können.
Hat er noch einen anderen Track gemacht?
Der hat auf jedem Album 8-mal Summer of 69 drauf.
Konsequent.
Genau, remastered, Version. Und fand ich auch ganz, ganz witzig. Also zwei Songs von dem Album, also nee, eigentlich finde ich mehrere Songs immer noch geil, aber Summer of 69 kann ich einfach nicht mehr hören.
Love in the Air Tonight, irgendwie sowas, war das nicht auch Bryan Adams?
Nein, das war vielleicht Bryan Adams, nein.
Ah,
das war
Elton John?
Welchen Song meinst du?
Love is in the Air, Love is in the Air Tonight, irgendwie sowas?
Ja, entweder In the Air Tonight oder Love is in the Air. Die zwei Optionen hast du jetzt.
Dann habe ich das gemischt. Es ist einer von beiden von Bryan Adams.
Nein.
Gut, dann lasse ich das jetzt bleiben.
Aber weißt du denn noch, was deine erste CD war?
Das habe ich ja schon gesagt, dass das von Seed, das Album Aufstehen war. Und ich finde nicht, dass ich mich dafür hätte schämen müssen. Aber ich weiß noch, was war mein erster gekaufter Track auf tatsächlich über iTunes, weil ich hatte einen iPod Shuffle, den ersten iPod Shuffle, der noch aussah wie eine Kaugummipackung und er hatte noch kein Display und hatte aber 512 MB wahnsinnig viel Speicherplatz. Also es waren knapp 100 und hast du nicht gesehen Tracks. Und den ersten Track, den ich eben nicht standesgemäß von YouTube habe rippen können, den ich ganz legal im Internet gekauft habe, war von Sean Paul Temperature. Und das ist jetzt nicht sein größter Hit, aber da war irgendwas in dem Musikvideo drin, was es unmöglich gemacht hat, das zu verwerten. Und dann habe ich meinen Bruder genervt, wie man eben eine Bezahloption in iTunes hinterlegt, weil ich hatte aktuell iTunes nur, um schon vorhandene MP3s eben draufzuladen.
Ja, genau. Klar.
Und tatsächlich den Song finde ich zum Beispiel jetzt gar nicht mehr so gut. Aber das war so auf jeden Fall so ein Erstkontakt an der Stelle.
Das ist diese I got the right temperature
at the temperature. You warm, so oder so ähnlich.
Alles klar, ja, alles klar. Genau. Okay. Ja. Boah, ist das lang her.
Du wolltest mit Jung kommen. Das ist bei dir noch länger
Scheiße,
als bei mir.
Bei mir ist es echt lang. Kacke. Ja, ich habe dann so überlegt, okay, wozu habe ich. Also, ich habe ja mit Schlagzeugspielen angefangen. Mein erstes Instrument war ja das Schlagzeug, das ich gelernt habe und war dann ganz oft im Keller unten gesessen, wo die Band von meinem Papa auch probt hat und habe da dann mit Kopfhörer auch zu irgendwelchen Songs auf Kassette damals noch. Das weißt du gar nicht mehr, was das ist.
Natürlich weiß ich, was Kassette ist.
Das kennst du nicht mehr. Und Sachen aus dem Radio aufgenommen und dann unten im Keller dazu trommelt und bin dann draufgekommen. Einer der Songs, die ich da am meisten, als ich so ein Stöpsel war, der so den ersten Rockbeat spielen konnte, so mit 7 oder 8, was das dann war von Roxette, Sleeping in My Car.
Sleeping in My Car.
Du kennst ihn sogar, genau. Der da immer schön puff, zack, puff, puff, zack, puff, zack.
Ist nicht so anspruchsvoll, oder, für ein Schlagzeug?
Tatsächlich nicht, aber ist geil, ist laut, ist Rock, man kann reinhauen.
Ist voll gut, ja.
Und dann saß ich da immer dran und links von mir so der Notenständer mit meiner Schlagzeugschule, wo die Grooves standen, die ich üben sollte. Und immer wenn ich gewusst habe, okay, heute Abend ist wieder Bandprobe von meinem Papa, da kommen wieder die großen, die ganzen coolen Bandjungs, bin ich hingegangen, hab die Schlagzeugschule da stehen lassen, aber hab 20 oder 30 Seiten weiterblättert, damit der Schlagzeuger, wenn er hinsitzt, schon meint, dass ich viel weiter bin und viel cooler spielen kann. Das weiß ich noch, das war geil.
Du hast dich ja, na gut, selber irgendwie beschissen, oder? wenn er jetzt gesagt hätte, boah, das ist ein Hammer-Track.
Klöppel das mal. Ja, so weit habe ich nicht gedacht. Ich wollte nur beeindrucken. So. Ja, okay. Weil der war ja cool, der konnte ja trommeln.
Ja, beeindrucken, muss ich auch sagen, ist ein Motiv bei mir, weil ich habe es schon mehrmals durchblicken lassen. Mein Grundstock an Musik, der wurde quasi mehr oder weniger geklaut von meinem Bruder. So, damals war es ja noch nicht so, dass man Streaming-Geschichten hatte, man konnte einfach alles hören, sondern man musste immer sich das Zeug irgendwo ziehen und dann hatte man es auf der Festplatte oder auf CD oder weiß ich nicht. Und dann hatte ich, wie gesagt, immer erstmal sein Zeug.
Oder man geht in den Laden und kauft was, Thomas.
Das ja, als Schüler. Bist du bescheuert oder was?
Ich weiß. Ich
also mein Top-Taschengeld war am Ende meiner Taschengeldkarriere, in Anführungszeichen, war 42 Euro.
Oh, so viel habe ich nie gekriegt.
Ja, trotzdem, jetzt überleg dir mal, dann willst du, keine Ahnung, einmal ins Kino gehen und dann kaufst du dir ein Album bis die Hälfte von deinem Monats. Also das ist quasi keine Option, in keiner Welt. So, auf jeden Fall waren da halt Geschichten drauf, die ich dann auch irgendwo gehört habe, wo man aber auch sagt, okay, das war jetzt relativ unspezifisch, zum Beispiel Wise Guys. Ist jetzt nicht objektiv schlechte Musik, aber wenn du so, keine Ahnung, 13 bist, 14 oder so, und du sagst, oh, ich finde die Wise Guys, was hältst du von den Wise Guys? Dann bist du halt definitiv, gehörst du nicht zu den coolen Kids.
Nein.
Nein, du bist mehr so eins, was auf die Fresse kriegt und aus seine 40 Euro verliert, wenn es in der Hosentasche hat.
Wobei du da mit mir auf ein Konzert hättest gehen können. Ich habe die Wise Guys mal live gehört.
Ja, aber warst du dann noch Jugend?
Also, nee, da war ich, glaube ich, was war ich da, 18 oder so?
Ja, okay, ist jetzt auch noch keine Zielgruppe
17, 18.
Also so. jetzt finde ich es cool.
Ja, da war ich halt viel Chor und so unterwegs und dann fand man das plötzlich geil, dass da so eine A Cappella-Band da daherkommt und das war...
Ja, war auch...
Aber mit 14 hätte ich mich wahrscheinlich auch...
Ja, wahrscheinlich 12, 13, also es war ja, auch schon noch früher.
So. Noch, ja, schwierig.
So, und jetzt Point Being, das that being said, ich habe mich ja mehr oder weniger selbstständig gemacht musikalisch mit Hip-Hop. Das hat eher so als Spaß angefangen und Rap natürlich, also die ganze Masche. Und das hat sich dann aber verselbstständigt und wenn man da so reinhört, dann findet man halt Sachen cool zum Beispiel. Ja. Und auch da ist es dann so, man kriegt erstmal so Sachen zugeschustert und bei mir war das eher so Ami-Geschichten. Ja. Also er hatte zum Beispiel, mein Bruder hatte Busta Rhymes zum Beispiel auf dem Rechner. So und dann, jetzt muss ich mal neben mich greifen. Ich habe nämlich hier einen Teil meiner CD-Sammlung mitgebracht. Ich habe zum Beispiel zu Weihnachten bekommen von Snoop Dogg, Me and My Homies. Das ist quasi eine Dreier-CD-Box. Und wir haben jetzt schon gelernt, ich musste sparen. Also ist natürlich eine Dreier-CD-Box immer besser als eine einzelne CD, weil das sind jetzt eben dreimal 12 Songs drauf. Oder ja, so im Schnitt 12 bis 17 Songs. Und das war auch so ein Grundstock tatsächlich. War nicht alles gut, logischerweise, aber das war so eins meiner ersten Geschichten. Und ich kann noch mal was zeigen, und zwar...
Darf ich die mal haben?
Ja, ich reich's mal weiter. Danke. Und zwar hier, das finde ich auch symptomatisch, und zwar habe ich hier das Album von Young Bloods, Everybody Know Me. Du musst auch schon hergucken.
Ja.
Ja, so. Und zwar nicht nur die CD kopiert, sondern eben auch das die Coverart. Eingescannt und draufgedruckt. Also das ist Commitment, Alter, zu einer gebrannten CD.
Boah, innen und beschriftet den, ja, Rolling auch noch.
Und das habe nicht ich gemacht, das habe ich so bekommen von einem Klassenkameraden.
Heidi Witzka.
So, also da ist dann hier Presidential drauf, that's me. Also das sind so Sachen, die hätte ich mir selber nie gekauft. Snoop Dogg vielleicht, keine Ahnung, da gibt es natürlich schon Klassiker, aber zum Beispiel Young Bloods hätte ich so nie gehört. Oder T.I., das sind so Künstler. Da hat einer in der Young-Stufe die CD und das entsprechende Laufwerk dazu und dann verbreitet sich das und man hört Sachen, nicht die man sich aussucht, sondern die verfügbar sind.
Ja.
So, jetzt fragt euch natürlich alle, wo ist die Jugendsünde? So, vollkommen zu Recht.
Nein.
Vollkommen zu Recht. So, auf jeden Fall ging dann die Entwicklung logischerweise weiter. Bei Deutschrap kann man gleich bleiben. Bei mir hatte es aber dann die Ausprägung, dass ich irgendwie auf französischen Hip-Hop gekommen bin. Deswegen habe ich hier auch die CD dabei. Übrigens auch ein Weihnachtsgeschenk. Also Weihnachtsgeschenke waren scheinbar immer Rap-CDs. Peinlich. Naja, auf jeden Fall steht hier der Künstler Buba. Und wahrscheinlich heißt das Album irgendwas wie Östzeit. Ja, auf jeden Fall Parental Advertisement Continu explicit. Also auch noch Französisch.
Ja,
also,
gut, du hast eh kein Wort verstanden wahrscheinlich. Von dem her wäre es egal, was sie erzählen, oder?
Natürlich. Also das vollkommen klar. Allerdings muss man schon sagen, da merkt man schon, dass Hip-Hop auch viel natürlich über den Flow, über den Beat, wird das alles über die Gefühle kommt, über die Emotions, gerade wenn man nichts versteht hier.
Der macht es also nicht besser quasi, die Sprache. So.
Naja, es ist einfach, wenn du sagst, ja, ich will jetzt mich doch so ein bisschen individuell machen. Also in dem Sinne, dass du sagst, okay, ich höre jetzt nicht das alles, was die anderen, sondern man ist ja so immer auf der Suche nach so, was so, dass man auch was empfehlen kann. So.
Dass man auch was selber mal was weitergeben kann. Ja. Okay. Hast du dir das gewünscht oder ist das tatsächlich?
Das habe ich mir gewünscht.
Du wolltest den explizit den haben.
Okay. Genau. Und da möchte ich noch darauf hinweisen, und zwar ist hier auf der Innenseite vom Booklet, kann man sich die Tracks noch bestellen mit SMS-Code bei Universal als Klingelton. So alt ist die CD schon.
Geil.
Das ist schon ziemlich cool. Genau. Und wenn ihr coole Jungs seht, tatsächlich, das ist mir, neulich hatte nämlich ein Flair in einem Interview einen Uncut-Pulli an. Das ist quasi das Label von Buba. Also coole Rapper auch in Deutschland haben Uncut-Klamotten. So. Heute muss ich sagen, würde ich diesen Weg wahrscheinlich nicht mehr gehen.
Schade eigentlich. Nice.
Ja, wie ging es bei dir weiter? Nach den Trommeleien und den Wise Guys?
Ja, die Wise Guys waren ja schon relativ spät. Bei mir ging es dann irgendwann so der klassische Schulband-Weg wurde bei mir eingeschlagen. So. Man hat ein paar Kumpels und mit denen trifft man sich dann außerhalb von der Schule, weil das Zeug, was man in der Schulband spielt, gefällt nur den Lehrern und sonst niemand. Und man möchte
und den Eltern, die klatschen
das. Und die Eltern, die klatschen Aufführung am Sommerfest, genau, das ist mega, mega gut. Und da ging es dann los, die erste eigene Band gegründet mit drei Kumpels und dann auch irgendwann angefangen, tatsächlich eigene Songs zu machen. Das Witzige war, da wirst du mich jetzt wahrscheinlich wieder auslachen, die Band, also wir hatten einen super Namen, wir waren die vier Ausrufezeichen. Das war schon mal geil, weil uns nichts Dümmeres eingefallen ist. Und gegründet haben wir uns tatsächlich eigentlich nur, weil wir einen Bandwettbewerb mitspielen wollten.
Okay.
Also ich hatte, glaube ein oder zwei Jahre vorher mit der Schulband den schon mitgespielt und nicht gewonnen irgendwie und so, aber es war witzig.
Was gab's denn zu gewinnen?
Zu gewinnen gab's tatsächlich 4.000 Euro.
Uff.
Also das war dann schon eine ganz, ganz nette Ansage. Das ist
eine Hausnummer,
so.
Ja.
Das war eine Hausnummer. Und halt ein Auftritt das Finale war in einer großen Halle in München. Also das beim ersten Mal, als ich mitgespielt habe, das war in der Muffathalle. Mhm. Haben wir da gespielt. Und das zweite Mal war in Tonhalle oder Georg-Elser-Halle. Ich weiß nicht, irgendeine von den beiden, das weiß ich tatsächlich nochmal ganz genau. Und als ich die Ausschreibung gesehen habe, beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, ja gut, diesmal gehen wir clever an die Sache ran, ich will diesen Wettbewerb gewinnen und wir haben tatsächlich die Band gegründet nur für diesen Wettbewerb. Erstmal
und ihr wart weniger als der Schulchor, das heißt die 4.000 Euro sind durch weniger Köpfe geteilt worden.
Richtig, das war natürlich so, wenn wir gewinnen, wird das auch schön aufgeteilt, vier Mann. Easy.
Nice.
Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang vorne, beziehungsweise der Sänger Basti hat da nur Trompete, oh Gott, Posaune gespielt.
Wäre für mich das Gleiche. Also,
ist okay. Das Tolle an dem Wettbewerb, er war ausgeschrieben von der Bayerischen Milchlandwirtschaftsvereinigungsgedöns irgendwas. Die haben ausgeschrieben und gesagt, ja, schreibt einen Song über Milch. So, schreibt einen Song über Milch, nehmt den auf, schickt ihn ein und wir entscheiden dann, welche 10 Bands ins Finale zu uns kommen dürfen. So, Riesenaktion. So, wo nimmst du erstmal einen Song schreiben? Das war okay, da hatte ich schon so grob was im Kopf, hab die Jungs gefragt, so hier, wie schaut's aus? 1.000 Euro für jeden, wir machen jetzt einfach mit, spaßeshalber. Und die waren dann dabei und dann haben wir eben diesen Song zusammengebastelt und dann geht's so, okay, wo nimmst du auf, weil ja da noch nicht jeder irgendwie daheim einen Laptop und sonst irgendwas hatte und mein Papa hatte ganz viel Recording-Equipment, relativ, was halt damals so ging am Rechner und halb analog, halb digital irgendwie so und dann haben wir uns tatsächlich im Dachboden bei meinen Eltern, haben uns da so aufgebaut, das Zeug, was da so sonst so rumstand, was im Dachboden ausgelagert war und haben den Song aufgenommen. haben es da hingeschickt, sind ins Finale gekommen und haben tatsächlich diesen verdammten Wettbewerb gewonnen.
Weißt du doch, wie der Text ging? Milch, Milch, sehr, sehr geil, knochenstark, Abfahrt.
Ich muss echt, ich suche bis nächstes Mal, suche ich die CD raus. Es gibt,
ich bringe meine CDs mit, ja, und du nicht?
Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es irgendwann mal auch digitalisiert. Ich habe es auf Anhieb jetzt quasi oder mehr. Da müsste ich jetzt tiefer graben auf meinen Musikfestplatten. Ich habe es leider nicht gefunden, aber das kann ich mal, wenn da Interesse besteht, mitbringen. Da sind noch ein paar von den anderen Songs, die wir dann später aufgenommen haben, mit drauf.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Das finde ich beeindruckend. Welches durchtriebene Geschäftsgenie du warst. Du hast nicht eine Band gegründet, um Mädels zu beeindrucken, um zu sagen, ich bin in einer Band, ich bin der coole Rocker. Nein, du wolltest gleich ans Cash.
Ja, und dann waren wir natürlich alle so dumm und haben gesagt, ja, okay, wenn wir das gewinnen, dann kauft sich jeder von uns ein neues Instrument, so quasi.
Ja, klar, Karriere machen, logisch.
Karriere machen und habe mir dann direkt so einen Sechsseiter-Bass aufschwätzen lassen, den ich dann natürlich auch gekauft habe. Und unser Gitarrist Arnsi hat sich auch eine neue Gitarre gekauft, bei dem war es aber nicht so kompliziert. Und ich hatte dann plötzlich so einen neuen Sechsseiter-Bass. Weil vorher habe ich quasi alles immer gespielt mit den Bässen von meinem Papa, die er mir halt so gegeben hatte. Das war dann der erste eigene direkten Sechsseiter. Mega kompliziert, mega schwer, mega Riesenbrett. Aber ja, das finanziert mit dem Geld von diesem geilen Wettbewerb. So, das war ganz witzig. Und damit ging dann die Karriere von den 4 Ausrufezeichen los.
Wow. Also jetzt habe ich ganz viele Fragezeichen. Wie lang gab es euch? Wie erfolgreich wart ihr? Und habt ihr es auf Chartplatz 1 geschafft?
Also wir haben tatsächlich von allen Gymnasien im Landkreis haben wir mindestens bei 3 auf dem Sommerfest gespielt. Also
wow, okay. Wow. Gut. Also kurz vor Welttournee im Prinzip.
Kurz vor Welttournee, genau. Und ja, unser Gitarrist ist dann mal für ein Jahr nach Mexiko gegangen und war halt dann weg und dann musste man sich einen anderen Gitarrist holen und dann ist mehr oder weniger eine Coverband draus geworden und das war so die erste Entstehung von den Napkins quasi.
Ja, Moment mal. Aber wenn ihr jetzt auf diesen Sommerfesten spielt,
ja,
wie habe ich euch optisch unterscheiden können von all den anderen Bands, die nicht die Fehlfragezeichen Ausrufezeichen waren?
Also erstens natürlich musikalisch, weil wir unfassbar gut gespielt haben.
Natürlich.
Das war vorauszusetzen.
Aber für alle Tauben unter uns, wie wusste ich, jetzt sind die Ausrufezeichen dran?
Ja, das zeitlang war das ja immer unser. Wir hatten einen sehr blonden Sänger dabei, den konnten wir irgendwann. Und als unser Gitarrist, der Hansi, dann aus Mexiko zurückkam, der war dann immer so ein bisschen eher alternativ drauf. Und den hat man dann im Sommer auch einfach mal in so einem Wickelrock rumsitzen sehen. Und dann so, Hansi, ist es wirklich dein Ernst? Ja, ist doch luftig, ist doch schön so. Jetzt habe ich so einen Wickelrock, das ist ganz entspannt. Und dann hocke ich hier rum. Und wir haben uns dann tatsächlich von ihm breitschlagen lassen. Dann haben wir gesagt, das probieren wir jetzt einfach auch mal aus. Das kann ja, also wenn der Hansi das gut findet, kann es ja nicht scheiße sein. Und das gibt's dann tatsächlich 2, 3 Gigs, die wir irgendwie gespielt haben, wo die erste Reihe vorne zu dritt in Wickelröcken stand.
Okay. Und ein Jahr später. Wir waren eine echte Rockband im Prinzip.
Ja, genau. Und als es mit den Wickelröcken vorbei war, haben der Basti und ich beschlossen, dass wir unsere Haare wasserstoffblond färben. Das haben wir dann auch nochmal durchzogen. Also am Quatsch machen waren wir da richtig groß. Das war.
Du, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich hatte ja nicht nur im Gehörgang Hip-Hop, sondern auch im Herzen. So, und das willst du auch zeigen, dass du dich der Street zugehörig fühlst. So würde ich es mal bezeichnen. Und man hat sich natürlich modisch das Ganze auch angenommen. Ja, ich spreche hier von Baggies. Ich spreche von Klamotten, die nicht die exakte Kleidergröße haben, sondern minimal drüber liegen.
Oh Gott.
Ich habe mir damals auch ein Ohrloch stechen lassen, ich sag's wie es ist, um mir dann so einen richtig dicken Brummer reinzufahren. Aber damit noch nicht genug. Ich hatte auch links, jetzt muss ich mal überlegen, nein, rechts, auf der rechten Seite hatte ich sogenannte Rallye-Streifen, so wurden sie genannt, also 2 parallele Linien reinrasiert in meine relativ kurzen Haare.
Ich hätte dich verachtet.
Hast du noch kein Foto gesehen mit Rallye-Streifen?
Die Rallye-Streifen, ich lege gerade, ich kenne dein altes ISL-Profilbild, wo du, ich glaube, da hast du auch so einen Cut in der Augenbraue.
In der Augenbraue, irgendwie. Ja, aber.
Und den Ohrring kenne ich, aber die Rallye-Streifen habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen.
Ich glaube, auf meinem allerersten Ausweis, den musste ich leider schon wieder abgeben, dann sieht man es, also klar von vorne, aber man sieht eben, dass da diese Streifen beginnen, logischerweise. Oh,
Scheiße.
Also, Ja, Thema ist, die sehen schon richtig fresh aus und besser als die ewigen Seiten auf Null. Ich sag's ganz ehrlich, ich würde es in Anführungszeichen in der Situation wieder tun. Aber das Problem ist, dass die relativ schnell rauswachsen. Dann sieht's natürlich schwierig aus. Und gleichzeitig natürlich die Haare hochgegelt vorne. Ne?
Ja, die Wave vorne quasi. Die, ja. Oh, ja. Mm.
Also auch ich habe modisch abgeliefert. Im Nachgang würde ich sagen, ja. würde ich so auch nicht mehr machen.
Tatsächlich schwierig. Also du warst da, okay. Wann ging dann dieses Elektro-Gedöns bei dir los? Erst später?
Ja, erst später tatsächlich, ja. Also das war tatsächlich so die nächste Stufe. Ja, irgendwann, ich weiß auch nicht mehr. Man muss ja dazu sagen, dass Elektro und Hip-Hop jetzt nicht so weit auseinander sind. Erstmal, also da gibt es ja schon eher mal so Fluktuationen, was das angeht. Irgendwann habe ich einen Schweizer Kollegen gehabt, mit dem ich auch online gespielt habe. Der hat mir dann was von DJ Antoine geschickt. Das war super bekannt in Anführungszeichen in der Schweiz und ich habe mir das so angehört. Und da bin ich dann so auf diese Hausschiene gekommen, auch parallel. Das hat sich dann nicht gebissen, also vom Klamotten-Lifestyle mehr Hip-Hop, aber das dann auch mitgehört. Und dann erst viel später, da bin ich schon aus der Schule mehr oder weniger raus gewesen, wo dann die wirkliche also Techno-Club weggehen bis in der Früh und so weiter, bis das dann kam. Aber da sind wir noch ganz weit weg, ja. Ich wollte nämlich noch zum Fremdschämen, beziehungsweise zum Erinnern auf jeden Fall so Sachen einstreuen wie Mims, This Is Why I'm Hot. Also das war ja auch damals ein wahnsinniger Blockbuster, ein Straßenfeger. This Is Why I'm Hot. Übrigens gab es das auch als Klingelton.
Das ist, oh Gott.
Hatte ich aber nie, tatsächlich. Oder G-Unit. Man fragt sich immer, was wurde aus der G-Unit, also um 50 Cent zum Beispiel. Mhm. Rum. Ja. Ganz viel gehört. Du jetzt wahrscheinlich weniger?
Wenig. Ganz. G-Unit, gar nicht 50 Cent. Dann ein bisschen, als es halt irgendwie, da ging es gerade bei mir Richtung Abi-Zeit, als der dann irgendwie hier. Sag du mir.
Nicht, in der Club.
Nee, nicht.
Candy Shop.
Candy Shop, genau. Candy Shop war da so einer der Großen, der da zu der Zeit ja, lief, wo ich ja. mir gedacht habe, okay, alles klar, gut. Ich hatte einen VW-Bus, beziehungsweise meine Eltern hatten einen VW-Bus. Unter dem Fahrersitz waren zwei dicke Endstufen und hinten drin waren zwei dicke, selbstgebaute Boxen von meinem Papa. Und da ist dann auch hier mit dem 10-fach-CD-Wechsler und dem Beifahrersitz, der keine MP3s konnte, sondern nur normale CDs, dann war immer CD1 waren irgendwie die Bellamy Brothers von meiner Mutter, CD2 war irgendwas von meinem Vater und 3 bis 10 habe ich dann quasi belegt. Und da mussten dann natürlich, wenn ich hier Leute aus meiner Klasse oder so mal mitnehmen oder Mädels, da muss dann schon, da kann ich nur mein Zeug laufen, da muss dann schon auch mal ein bisschen hier so.
Wie bei der Playlist beim letzten Mal.
Leider, ja. Da muss man dann durch, sonst.
Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
Genau.
Ja, verstehe schon. Ja, okay. Mann, das hätte ich gern gesehen. Dich im VW-Bus, wie du Candy Shop pumpst.
Ja, das.
Wie ein echter G.
Ach, scheiße.
Da hätte ich mich aber mit meiner Frise daneben gesetzt und mit meiner Baseball-Cap.
Ja, da hätte es ja auch gut dazu gepasst, so. In einem weißen VW-Bus T4. Oh Mann.
Gut, du hast jetzt die Napkins angesprochen. Wie ging denn deine Bandkarriere weiter und wie viel Sünde war noch in der Jugend? Oder hast du dich da schon ausgesündigt? Beziehungsweise wie viele Drogenexzesse sind euch vor und hinter der Bühne passiert?
Gar keine. Also gut, zum Thema Drogenexzess wusstest du, dass ich mal eine Zeit lang in einer Ska-Band gespielt habe. In einer Ska-Punk-Band.
Ich kenne Ska nur aus König der Löwen. Inwieweit warst du da involviert?
Okay, nein.
Das ist wahrscheinlich was anderes.
Gott, oder? Das ist was anderes. Nicht Scar, sondern Ska.
Achso, ich dachte, das ist alles stumm.
Gott, nee, das erkläre ich dir jetzt nicht. Du googelst einfach dann, was Ska ist. Das ist so eine Musikrichtung, die auch sehr viel mit Kiffen und so in Verbindung gebracht wird. Und ich habe tatsächlich eine Zeit lang Bass in so einer Ska-Band gespielt, bei den Crash Bones. Und wir haben da ganz oft mit anderen Bands zusammengespielt, mit Ska-Haus oder so zum Beispiel auf irgendwelchen Reggae-Ska-Festivals oder sowas. Und da bist auf dem Parkplatz draußen, bist schon in so eine grüne Wolke reingelaufen. Das ist so das Hauptding, an was ich mich da erinnere, dass im Backstage wurde eigentlich ausschließlich Bier getrunken und gekifft. Ich konnte mich da keine 5 Minuten irgendwie aufhalten. weil es da irgendwie schon die Wolken ging. Ich habe keine Ahnung, wie die alle da noch spielen konnten, aber es hat irgendwie funktioniert. Ich war da schon ein bisschen abgehärtet, weil ich mit 15 oder 16 habe ich das erste Mal im Bierzelt gespielt. So, da hat mich mein Vater quasi mitgeschleift. Und wenn du im Bierzelt dann gesehen hast, wie sie sich da alle hersaufen und mitmachen, da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf. So, und war da nie das Verlangen, dass ich mir selber da irgendwie was reinpfeife. Aber meine Bandkollegen waren da immer ganz gut dabei. So, das waren so die.
Du hast das outgesourced quasi.
Ich habe das outgesourced und gesagt, alles, was ich durchziehen würde, bitte dem Schlagzeuger geben. Mal schauen, wie schnell wir nachher noch spielen. Genau, das war die Drogenkiste zum Thema Fremdschämen und Klamotten und so habe ich noch eine Geschichte. Ich habe dann später während dem Studium, um Geld zu verdienen, habe ich bei Heiner Ohnheiser und seinen Tornados gespielt.
Moment, das klingt ja wie die wilde Herzproben so ungefähr.
Schlimmer. Schlimmer ist Heiner Ohnheiser und seine Tornados ist eine reine Tanzband. Die spielen Abschlussbälle, Tanzturniere, Tanzabende, solche Geschichten und halt alles ganz viel im Auftrag von Tanzschulen und solchen Geschichten. Also alles genauso, wie die Tänzer es sich vorstellen und wie es zu sein hat. Also ich habe da relativ viel so über Standard und lateinamerikanische Tänze und so gelernt und wie man die zu spielen hat. Das war insofern ganz interessant.
Ja.
Allerdings war der Heiner von der Songauswahl als auch von der Klamottenauswahl in einem anderen Jahrzehnt unterwegs, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das heißt, so im normalen Anzug oder so spielen war da nicht, sondern das hieß halt dann weiße Schuhe, weiße Hose und ein paillettenbesetztes weißes Hemd und dazu dann vielleicht noch eine lila Krawatte. Und das Ganze gab es natürlich auch in Version B, ein schwarzes paillettenbesetztes Hemd oder solche Geschichten. Alter, da bin ich in Outfits auftreten.
Da muss ich mal an die Presley Family denken bei Paillettenhemden. Aber die machen das ironisch.
Die machen das ironisch und den cool.
Ja,
und
ja.
Das war halt nicht cool und nicht ironisch. Und also, wie gesagt, gutes Geld verdient, es war in Ordnung, es war jetzt musikalisch nicht unbedingt mega, mega fördernd. Wir sind dann auch irgendwann rausgeschmissen worden, der Stefan und ich, aber
ihr wart ja, so gut.
Ja, wir waren, ja, nee, wir haben uns nicht versklaven lassen, das war vielleicht der Fehler. Aber das war ja so Klamotten und wenn ich da heute Fotos davon sehe, denke ich mir so, schwierig, aber why not? So eine Erfahrung, die ich jetzt aber nicht unbedingt nochmal brauche.
Ja,
ich glaube, die Band gibt's noch.
Ja, ja. Gut, wir wollen jetzt da nicht drüber herziehen, aber es ist natürlich schön, wenn man da aus der Komfortzone kommt und du hast jetzt noch was gelernt, ist ja okay. Es war jetzt nicht alles umsonst. Wobei ich natürlich sehr viel Zeit investiert habe in eine Fähigkeit, die ich heute nicht mehr habe und die ich am liebsten totschweigen würde. Aber wenn wir jetzt bei Jugendsünden sind, muss ich mich dazu bekennen, ich habe versucht, schaffeln zu können.
Nein.
Doch. Also das heißt, das geht natürlich ganz klassisch los, dass du shuffelst, Melbourne Shuffle, Sydney Shuffle, wie auch immer, dann Jumpstyle, beziehungsweise auch hier habe ich wieder die Abfahrt nach Frankreich genommen, Tectonic. Das ist dann also ein Shuffeln abseits der Füße, sondern da sind dann auch noch die Arme involviert.
Ach du, wirklich?
Ja.
Du und Tanzen?
Ja, Shuffeln. Das ist jetzt, ja, man braucht natürlich ein gewisses Taktgefühl, das stimmt. Das
eben.
Da hast du recht. Ich war jung und flexibel, da ging das noch. es gibt auch im Prinzip mehr oder weniger belastendes Videomaterial, was die Öffentlichkeit niemals zu sehen bekommen wird. Niemals.
Thomas, kannst du mir deine alten
deine
Festplatten mehr ausleihen?
Ich habe es tatsächlich nicht selber so viel gesagt, aber so. Ich weiß, dass es das gibt. So viel zu Sachen, die man mal gemacht hat. Und
Moment, du wirst es. Konntest du shuffeln? Oder wie hieß das? Wie ist das französische Gedöns?
Tectonic. Im kleinen Maßstab, doch, ja, tatsächlich.
Und hattest du dann irgendwie war das so eine Clique, die das gemacht haben? Oder warst du daheim in deinem Zimmer und hast vor dich
mehr oder weniger pretty much alone, ja.
Alter. Also, du hast dir quasi irgendwo aus dem Internet französische Mistmucke besorgt. Und hast dich dann komisch schon, dazu bewegt?
Ja, ja, schon. Also elektronische, also man hätte früher wahrscheinlich das EDM genannt, ohne dass es EDM war, weil die Bezeichnung später kam.
Ja.
Aber so war es natürlich. Und ja, geht ja schon in so eine sehr technoide Richtung. Aber das Beste ist natürlich, da möchte ich nochmal ganz kurz die Kocher mitnehmen. Das habe ich dir in der Vorbereitung mal zukommen lassen. In case you didn't know. Kocher ist eine mainly österreichische Jugendbewegung gewesen in diesem Universum Schaffeln. Die haben das dann noch ergänzt um ein gewisses Aussehen mit neonfarbenen Accessoires. Eine Trucker-Mütze mit transparenten Sonnenschild, was natürlich genial ist gegen die Sonne. Und
auf Deutsch Kracher wahrscheinlich, oder?
Die Kocher, ja, genau, stimmt, wer Kocher nicht kennt.
Die Kracher.
Ja, Kracher, und da hat man ganz oft Barmäuler und Fixäuler gesagt. Das hat sich bei uns so ein bisschen eingebürgert, tatsächlich als Internetphänomen und auch über die Sprache vor allem. Also es wurde jetzt nicht wild geschaffelt, aber es wurde wild gebarmäudert und gefixäudert an der Schule. Muss ich so sagen, kann ich, ja, ich gestehe.
Okay.
So,
ich bin noch schockiert, Entschuldigung.
Ich wollte dich alles vorwegnehmen, nicht, dass du schon alles weißt. Point being, um von mir abzulenken, natürlich Schulzeit ganz wilde Thematik. Und zwar hat man natürlich nicht die Chance gehabt, alle Jugendsünden mitzunehmen. Ich möchte aber doch einige noch ansprechen. Stichwort geschminkt. Und zwar meine ich da jetzt nicht nur Damen, sondern auch, also damals Mädels, Jungs. Mit Kajal und diesen Augen und so ein Quatsch. Also du hast jetzt gar angesprochen, da musste ich irgendwie so an so schwarze Augen denken, dunkelhaarig. Nein. Ist aber nicht so emo-mäßig.
Nee.
Okay.
Denk eher an Dreads und irgendwie Sackklamotten und so.
Ja. Dreads finde ich jetzt bei Jugendlichen auch schwierig. Das sieht erst irgendwie ganz viel später cool aus.
Ich bin jetzt immer noch gespannt, wo diese Schminkgeschichte hinläuft.
Die Schminkgeschichte geht bis hin zu Daniel Kübelböck, denn ja, was willst du jetzt? Also der war damals aktuell, man hat da auch teilweise sympathisiert, er war ja einer der ersten DSDS-Kandidaten. Auch das findet seinen Weg in den Lifestyle. Und ich kann mich noch erinnern, an der Schule war eine Person, die leider selbst nicht im Mittelpunkt der Beliebtheit stand. Und die hatte dann eben noch so ein Messenger-Bag, würde man heute sagen, mit dem Print auf der Lasche, wo die Tasche zugeht, mit Daniel Kübelböck. Und das ist natürlich dann schon ein Statement, wo man dann sagt, würde die Person heute noch sagen, yo, Daniel Kübelböck, bester Mann. Was glaubst du?
Na, bestimmt.
Gut, jetzt gehen wir weiter zu La Fee. da gab es natürlich auch viele Fans. Ja, es ist in der Zeit so. Würde man heute noch sich mit so jemandem identifizieren? Und würde sagen, jo, find ich immer noch geil.
La Fee?
Pumpe ich immer noch, zum Beispiel.
Gibt's die noch?
Ja, die haben wir doch neulich mal ausgegraben bei Stimmt, Gibt's die noch?
Irgendwas gibt's die noch, ja.
Ja,
nee,
oder?
Nee, so, ich glaube nicht.
Nicht, okay. Also auch Bandshirts waren zum Beispiel immer ein Thema. Früher gefühlt war jeder Limp Bizkit Diehard-Fan.
Ja, die hatten, also Limp Bizkit war ich tatsächlich auch relativ weit vorne mit dabei, als dieses Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water Album rauskam, was einfach unfassbar gut war. Da muss ich sagen, okay, das konnte ich auswendig.
Ja, oder das Encore-Album hieß es, glaube ich, mit, das was war das, J-Set?
Das war JC. später dann, glaube ich.
Ja, wir sind ja ein bisschen auseinander. Also bei mir war dann quasi das zweite, das aktuellere.
Ja,
auf jeden Fall finde ich auch immer noch, kann man drüber reden. Und jetzt muss ich mal überlegen, also Eminem war eine große Nummer, was man viel gehört hat. Und eigentlich waren das so die Haupttrends, oder? Also diese Hüfthosen, kann ich mich erinnern, also jetzt bei Mädels, bei Jungs eher dann Baggies bzw. Skaterhosen, die waren auch etwas weiter. Ja. So. Und
Fishbone-Pulli, Dockers-Schuhe.
Oh, Fishbone, richtig nice.
Fishbone, was war noch geil? Sum 41 war gut, also ich war da auf der Schiene eher unterwegs. Sum 41 gehört, so die Skatepunk-Opas.
Ja, wichtig ist auch ein Eastback-Rucksack. Heute wirst du da ja.
Den hatte ich nie.
Wirst du da belächelt, wenn du nicht ein Fell Jeräven hast oder was auch immer.
Ja.
Schade eigentlich. Also, Eastback war immer. Oder ich habe meinen immer noch tatsächlich jetzt als Bouldersack. Der sieht dementsprechend abgenudelt aus, aber der hält immer noch. Also,
ja, dann scheint er nicht so scheiße gewesen zu sein.
Also genau, ansonsten, von
der Qualität her.
Genau, ansonsten bei Hip-Hop war natürlich ganz wichtig, dass man Fubu oder sowas hatte oder Pelepalle oder Karl Kani hatte ich. Dann, was gab es noch? Echo Unlimited. Diese ganzen Hip-Hop-Marken.
Wir hatten sogar einen in der Klasse, den wir immer Fubu genannt haben, weil er immer mit so einem Pulli rumgelaufen ist. Fubu, stimmt.
Da war der Höhepunkt, der mit Sacha Baron Cohen, Ali G in der Haus.
Ja, oh fuck.
Das war richtig geil. Also da war halt wenigstens was los.
Oh ja.
Heute hängst du dir so einen Bauchsack quer drüber.
Das habe ich garantiert auch nur das ganze Zeug auf irgendeiner uralten externen Festplatte mit 250 Gigabyte, die eine externe Stromversorgung braucht, ein halbes Kraftwerk zieht, aber die ist noch voll mit MP3s und auch wahrscheinlich auch gerippten Filmen und die Ali G und so mit Sicherheit ist es da irgendwo. Alter. Ui, ja. Ich hab gehofft, du könntest vielleicht noch eine oder zwei Geschichten von Erste Reihe e.V. erzählen. Aber das war ja eigentlich später, oder?
Erste Reihe e.V., da war ich schon fast nicht mehr Jugend, aber vor allem keine Sünde. Also Erste Reihe e.V. ist ja eine Lebenseinstellung. Also Erste Reihe e.V. ist jemand, der, wenn ein DJ-Set läuft, der eben ganz vorne steht und nicht an der Bar steht und was trinkt, sondern der sagt hier... Abfahrt. That being said, ich habe eine Auszeichnung bekommen für Erste Reihe e.V., muss ich einfach mal sagen, von Hanne und Lore, die haben mir damals einen Sticker quasi aufs T-Shirt gepappt, weil ich so geil performt habe. Und zwar bei Bier, Beats und Burger, es war nachmittags, sonntags um 3, habe ich eine Dance-Auszeichnung von Hanne und Lore bekommen. Damals noch, wie heißt das, Gas, nicht Ding, wie heißt das hinter der Rockfabrik?
Werk,
der Ding, steht auf dem Schlauch. Ja, also da, so.
Genau. Genau.
Genau.
Kesselhaus.
Kesselwerk.
Kesselhaus. Kesselwerk.
Ja.
Kesselhaus. Irgend sowas.
Reingekesselt, genau. Tatsächlich ging es etwas früher los. Ich habe eine sehr kurze, aber deswegen auch sehr flache Karriere im Musik präsentieren, Konserven, aktivieren gehabt als mehr oder weniger DJ. Da würde ich ja gerne eine Sondersendung machen.
Okay.
So ähnlich wie dein Oktoberfest-Special letztes Mal.
Gerne.
Es ging aber tatsächlich wie so oft sehr rudimentär los. Also erstmal mit der Idee und mit einer Software, die Virtual DJ hieß.
Wow.
Was aber schwierig ist, wenn man das nur mit Keyboard und Maus bedienen kann, das Ganze, und eben keinen dementsprechenden Controller hat. Und egal wie gut man ist, man braucht ja erstmal eine Marke, die man verkaufen kann, einen Künstlernamen, so wie die vier Freunde da, oder was wart ihr?
Ausrufezeichen.
Genau.
Ausrufezeichen.
Richtig. Also, ich habe mich da bedient tatsächlich bei einem Videospiel, bei, ich glaube, Need for Speed Most Wanted oder Pro Street, irgendwie so, gab es eben Noise Bomb. Ja, das hatte so ein Pixel-Logo, so ein 8-Bit- oder 16-Bit-Pixel-Logo mit so einer Bombe und ich hatte so Schallwellen weg. Und daran habe ich mich bedient, also war quasi das mein erster Künstlername oder einziger, Noise Bomb. Und da habe ich immer noch Mixes auf der Festplatte, die sehr rudimentär sind, die ich aber dann natürlich verschickt habe an alle Leute, die es hören wollten oder nicht hören wollten. Also von dem her, aber heute schaut man da anders auf die Thematik tatsächlich.
Ja. Gibt es da kein Soundcloud-Ding mehr, wo man sich
neu spawnt? Es gibt einen Soundcloud, aber tatsächlich stimmt für meinen zweiten Künstlername. Aber auch da ist keine Sünde im Spiel, da stehe ich dahinter. Irgendwann will ich das noch revealen, wo man mein Soundcloud-Shit findet.
Ja, von mir gibt es, weil wir es Jugendsünden genannt haben, es gibt tatsächlich ein YouTube-Video, das ich vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so mal hochgestellt habe. Das heißt eben auch Jugendsünden, Benjamin Waits und Stefan Höferle. Und zwar haben wir da waren wir, darf man da schon Auto fahren? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, 16, 17, 18, irgendwas um den Dreh rum. Und haben mit dem Musikverein eine große, große Solo-Nummer bekommen am Xylophon und Glockenspiel. Und das ist natürlich.
Xylophon-Solo,
das ist natürlich damals gefilmt worden so. Und das Video ist so richtig herrlich, was mit so einem Camcorder, den man damals halt so hatte, gefilmt worden ist. Das heißt, der ganze untere Rand ist so am Rauschen und Krispeln und sonst was anschauen, aber die Performance ist überragend.
Natürlich.
Also, wenn man da meinen Namen bei YouTube eingibt, findet man das und kann sich da mal 3,5 Minuten mich in Lederhose mit dem Stefan zusammen da xylofolieren angucken. Das war ganz witzig auf jeden Fall.
Gut, Lesezeichen ist raus, kommt als nächstes.
Genau.
Es war fast so schlimm wie angenommen. ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe mich nicht zu sehr geschont.
Wir müssen dringend Fotos austauschen, auf jeden Fall.
Wir schon, aber nicht an die Öffentlichkeit.
Ja, also, richtig.
Da müssen wir die Reihenfolge einhalten.
Das unterschreibe ich so.
Genau. Um aber dieses Thema abzuschließen und in unserer Podcast-Reihenfolge weiterzuschreiten zum nächsten Tagesordnungspunkt, fehlt uns ein Jingle.
Und damit sind wir bei einer meiner liebsten Kategorien, Wahrheit oder Gicht. Thomas,
ja.
Bist du bereit?
Natürlich.
Dann räuspere ich mich nochmal, um dir eine Geschichte zu präsentieren, die du dann auf Wahrheit überprüfen musst. Mhm. Habe ich dir eigentlich, also du weißt ja, dass ich hauptberuflich mehr oder weniger Bassist bin. Und ganz viel Bassspiel.
Ja.
Habe ich dir jemals erzählt, wie ich zum Bassspielen gekommen bin?
Uff, du wurdest von einer atominfizierten Spinne gebissen und konntest seitdem super Bass spielen?
Genau so war es. Und damit gehen wir weiter zur nächsten Kategorie.
Gicht.
Gicht. Nee, gut, wenn ich es dir nicht erzählt habe, dann kann ich es dir jetzt erzählen.
Ich weiß es nicht.
Zusammenfaseln. Also, wir hatten ja gerade schon die Geschichte vom Musikverein. Das habe ich hervorragend vorbereitet. Und da war ich dann mit Stefan zusammen und wir haben da Schlagzeug gespielt quasi. Also, wie gesagt, ich habe mit dem Schlagzeug angefangen, war dann Schlagzeuger im Musikverein. Stefan war auch Schlagzeuger im Musikverein. Und wir hatten dann noch einen Kumpel, das war der Hans-Georg, der hat Gitarre gespielt. Und wir haben uns alle drei sehr gut verstanden. Und wollten eine Band gründen. So, jetzt hast du zwei Schlagzeuger und Gitarristen. Richtig kacke. So, wie kommt man da jetzt dazu, dass man irgendwie einen Bassisten reinkriegt? Dann haben wir überlegt, okay, kennen wir noch irgendjemand? Wollen wir es mit zwei Schlagzeugern machen? Kann einer von uns Bass lernen oder irgendwie sowas? Und die anderen beiden Buben sind dann hergegangen und haben gesagt, du, eigentlich, also wir haben jetzt mit deinem Papa schon mal so gesprochen. Der hat gesagt, ja, er hat sein Bass nur daheim, er ist ja nur am Wochenende immer beim Spielen unterwegs. Wir haben jetzt einfach beschlossen, du spielst jetzt Bass. So, ich als Schlagzeuger. So, damals mit Bass noch nichts am Hut gehabt, oder Gitarre oder sonst was, gar kein Schimmer, konnte halt nur klopfen. So, ja, du spielst jetzt Bass und zwar einzig und allein aus dem Grund, weil du schon einen daheim hast. Und genau. Und musste dann mein Papa quasi nötigen, du musst mir jetzt übrigens Bassspielen beibringen.
Uff.
Der seit Jahren für meinen Schlagzeugunterricht zahlt, damit er mir nicht Bassspielen beibringen muss. So, drückt mir dann sein Bass in die Hand, schießt einen Verstärker an. Ja, übrigens hier, das ist immer ein Halbton, hier die Finger, die linke Hand so halten, die rechte Hand so halten. Viel Spaß und nerv mich nicht. Und die Buben wollten halt natürlich dann immer schon irgendwie, ja, jetzt spielen wir hier diesen geilen Song und das könnte man eigentlich schon mal probieren. Und ich kann halt nur blub, 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 blub irgendwie machen und musst halt dann.
Ach so, tatsächlich machst du heutzutage noch mehr?
Manchmal.
Das wäre doch nie aufgefallen.
Ist mir schon klar, dass dir das nicht aufgefallen ist. Genau. Und hab halt dann da so notgedrungen mir selber Bassspielen beibringen müssen. Und die Jungs haben mich dazu quasi gezwungen, weil die eine konnte ja nur Gitarre spielen, hatte Gitarre und Gitarrenunterricht und der andere hat Schlagzeug gespielt und dann das, es gibt da auch eine sehr lustige South Park Szene dazu, die exakt genauso ist, wie es bei mir da passiert ist. Wie? Natürlich hast du einen Bass zu Hause, deswegen musst du jetzt Bass lernen bei uns in der Band Bass spielen. Und so bin ich mehr oder weniger unfreiwillig zum Bassspielen kommen, was ich heute dann beruflich mache.
Okay, deine andere Band waren die 4 Ausrufezeichen, das war eine Dreimann-Band.
Das war ein bisschen später.
Ach so.
Aber bei den 4 Ausrufezeichen waren dieselben Jungs tatsächlich dann dabei eben. Der Hansi, der Stefan und der Knipperbasch, die kamen dann als Sänger dazu.
Okay, ich dachte, das war schon du hast vorhin gesagt, das wäre die erste Band gewesen, die 4 Ausrufezeichen.
Mhm.
Aber vorher warst du schon in der Dreimann-Band. Dann wäre ja das die erste Band gewesen.
Die hatte aber weder Namen noch haben wir irgendwie, also wir haben dann relativ schnell einen Basti dazu geholt. Die erste
das waren schon 3 der 4 aus.
Genau, es waren schon 3 der 4.
Ja. Mhm. Also die 3 Sonderzeichen haben Benny genötigt, Bass zu spielen. Ich weiß, dass der Stefan natürlich auch so ein Trommelbursche ist und den anderen kenne ich nicht. Den HG Baxter.
Mhm.
Okay. Nun, also ich glaube, der Bass war schon zu Hause, ja. Das stimmt, glaube ich, so. Der andere war ein Trommler und der andere war vielleicht ein Gitarrist. Kann sein. Ha. Wie kommt man sonst zum Bass spielen, wenn man vorher trommelt? Was wäre eine alternative Story? Wie hast du dich gefühlt in dem Moment, wo 2 Leute, die gut mit dir befreundet sind, was fühlt man, wenn die sagen, du musst jetzt zum Beispiel hier über diese Planke springen und da unten sind Haie? Was fühlt man?
Ach so, das, so siehst du Bass spielen also.
Naja, die wollen auf die große Bühne und jeder will seinen Scheiß spielen, was er spielen kann und ja. Du bist der Einzige, der irgendwas anderes machen soll. Also wie fühlt man sich? War das?
Ja, komisch erstmal. Aber es hat natürlich Sinn gemacht. Die Argumentation war schlüssig.
Okay.
Aber es war halt auch so, ja geil, ich spiele jetzt, warte, ich bin 16, dann spiele ich seit fast 10 Jahren Schlagzeug und jetzt soll ich plötzlich einfach irgendwas anderes lernen, wovon ich gar keinen Schimmer habe, nur damit wir jetzt irgendwie eine Band machen können. Zu dritt, macht das wirklich Sinn? Oder suchen wir uns nicht lieber irgendwie einen Bassisten oder so? Das sind so die ersten Sachen, die du dir dann denkst.
Ja gut, aber was wärt ihr für eine Band gewesen mit 2 Schlagzeugern? Also ich kenne keine Band mit die 2 Schlagzeugern.
Einer singen müssen oder Percussion spielen oder abwechseln, da fällt dir mit 16 schon ganz viel Blödsinn ein.
Okay, also dir wurde auch nichts geboten, dass du gesagt hast, du kriegst einen Sack Smarties oder die Rufnummer von
nicht, dass ich wüsste.
Linda. Nein, auch nicht.
Nicht, dass ich wüsste, aber wir können zu dritt dann cool in der Band spielen, Minimum. Vielleicht sogar.
Ihr hattet immer noch keinen Sänger. Also was wollt ihr denn zu dritt? Wollt ihr die melodischen 3 Vögel sein oder was?
Ja, der Hansi konnte ein bisschen singen, ich habe ein bisschen gesungen, das hat damals gereicht.
Uff. Das klingt nach meinem Shuffle-Erfolg.
so ist es.
Okay, also lass mir. Also das klingt alles nicht schlecht. Muss ich zugeben. Ich suche noch das Haar in der Suppe, aber es könnte so gewesen sein. Natürlich hätte auch alles andere passieren können. Die hätte ein Bass auf den Kopf fallen können. Und auf einmal hättest du magisch goldene Hände gehabt. Weiß ich nicht. Hätte auch sein können.
Ja.
Aber das ist nicht die Frage.
Aber mit goldenen Händen spielst du dann nicht Bass, sondern halt irgendwie was Cooles.
Ja. Schlagzeug ist ziemlich cool tatsächlich.
Schlagzeug ist eigentlich ziemlich cool, ja.
Nein, ich habe keine Ahnung tatsächlich. Es klang schlüssig. Das war aber auch beim letzten Mal schon der Fehler, dass es mir zu schlüssig war. Ich bin geneigt zu sagen, dass das tatsächlich in diesem Fall die Wahrheit ist.
Es ist tatsächlich auch richtig. Es lief tatsächlich so. Natürlich habe ich mich nicht dagegen gewehrt, großartig.
Das wundert mich tatsächlich. Also ich hätte so Reflexe gehabt, so nach dem Motto, Brutus, auch du, mein Sohn, ihr rammt mir den Bass in den Rücken, was soll denn das?
Ja, ich hatte halt einfach Bock zu spielen und mit den Jungs was zu machen. Nicht immer nur das, was im Musikverein passiert oder was mir in der Schulband irgendwie diktiert wird oder so. Wir wollten halt eigenes Zeug machen und da war das halt dann so, ja gut, wir brauchen einen Bassisten. It's your turn. Und dann war ich da im Keller gestanden und hab da vor mich hin.
Kann das sein, dass es ziemlich ein doofes Instrument ist, dass man, wenn man das für sich allein übt? Dong, 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 dong.
Du kannst auf jeden Fall niemanden damit beeindrucken.
Also ich meine, Klavier, da hat man schon ein bisschen was, wenn man das probt. Zur Not auch eine Flöte, das hat so ein bisschen eine Melodie, aber den ganzen Tag nur bom, bom, bom.
Ja, es ist nicht geil. Zum Lernen, so zum, vor allem wenn du nicht vorher Gitarre gespielt hast und irgendwie gar keinen Plan hast, ist es echt nicht cool. So. Du hockst halt im Keller und nervst alle. Nur schlimmer als beim Schlagzeugspielen. So.
Ja, zum Glück hast du kein Waldhorn gelernt. Man möge sich das mal ausmalen. Du könntest Waldhorn spielen.
Meine Schwester hat Waldhorn gelernt.
Ich weiß, deswegen habe ich ein Spiel gebracht. Ja, aber stimmt, was für ein Scheißhaushalt. Der eine trommelt den ganzen Tag, die andere bläst ins Waldhorn. Und wenn man dann endlich Ruhe hat, dann geht's mit Bom, 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 Bom.
Ja, jetzt hat er beschlossen, dass er Bass spielen will. Oh Mann, ey.
Dass eure Bude nicht gebrannt hat, ist ein Wunder. Ganz ehrlich.
Meine Nachbarn schauen immer noch komisch. Also.
Das, die heulende Hütte hätte man das jetzt wahrscheinlich in Harry Potter genau, genannt.
Genau, so ungefähr. Oh Gott, ja, so viel dazu. Und damit leite ich nahtlos über zur nächsten Kategorie, dem
Songtextsalat. So, nachdem der Songtextsalat in der sommerlichen Sonderedition leider etwas gefloppt war beim letzten Mal, habe ich mich entschlossen, back to the roots, keine Gefangenen. Und wer macht weniger Gefangenen als Scooter-HB Paxter mit seinen Texten? Und zwar stellt sich heute die Frage, Scooter oder Scam? Und um dich in Stimmung zu bringen, wir waren jetzt ja meilenweit davon entfernt mit echten Instrumenten, gibt es hier ein kleines Entree, von dem wir wissen, das ist ein Original, das kommt auf jeden Fall von Scooter. Dann kommen drei, ich sag mal, Songstellen, die ich dir, nett wie ich bin, natürlich ist ja Englisch Originaltext, ich habe es dir natürlich auch immer übersetzt.
Ja, danke.
Und jetzt tauchen wir mal ganz kurz ein in das Schaffen von Scooter mit Yeah! Skibbity, Skipper Danger, I'm the Rearranger, Hit Them With A Raw, For Sure. Das hat mir tatsächlich auch Kopfschmerzen bereitet beim Übersetzen, aber sinngemäß heißt es Yeah, Skibbity, Skipper Gefahr, ich bin der Umgestalter, hau ihn das Rohr um die Ohren, das Rohe um die Ohren, ganz bestimmt. Und dieser Text war von Mary, I Like It Loud. So, bist du im Modus Operandi, können wir drehen.
Ja, ich weiß, auf welcher Art von dünnem Eis wir uns bewegen.
So, also, der erste war, It's not a bird, it's not a plane, it must be Dave, who's on a train. Sinngemäß, das ist kein Vogel, es ist kein Flugzeug, es muss Dave sein, der im Zug sitzt.
Okay, ja.
Okay, gut. Rocket jump, rocket start, rocket always hard. Call me the Rocketeer, order pizza, get a beer. Raketensprung, Raketenstart, Rakete immer hart. Nenn mich den Raketer, bestell Pizza, besorg dir Bier.
Okay.
Da. Und um das Ganze auf einen Hattrick zu bringen. Hallelujah, Jumping Crew. How are you? This sound is new. It's true. And this is your cue. Also, Hallelujah, Springbande, wie geht es dir? Dieser Klang ist neu, es ist wahr, du bist an der Reihe.
Okay, alles so. Klar. Kurz und schmerzvoll. Der letzte ist von HP, bin ich mir relativ sicher, weil das sind immer nur so Hits du, Hits du, Hits du. Das kann man auch machen, wenn man mit so einem Mikrofon in der Hand auf so einer Bühne rumspringt und eigentlich keine Luft mehr hat.
Okay,
also kann man das wären jetzt so meine Indikatoren, dass ich sagen würde, okay, der letzte, das ist ein authentischer HP-Text.
Die Springbande ist also deiner Meinung nach auf jeden Fall.
Ja, das korrekt. Ist reimlich oder ich schlag dich, das hat irgendwie alles da irgendwie.
Ach, die anderen beiden waren nicht reimlich oder ich schlag dich.
Dann nein, die anderen waren also.
Okay, gut.
Bei den Raketen sind schwierig. Wobei das mit Bier und Pizza am Ende, das würde ich eher dir zutrauen. Das, da würde meine Erfahrung würde jetzt sagen, das ist fast zu komplex für Scooter.
Okay, cool. Ich meine, von Agent Baxter ist die Frage, how much is the fish?
How much is the fish? Eben.
Oder es sind vier Leute auf einem Floß mit no matches, how do they manage to smoke? Solche Fragen werden da gestellt. Aber die Pizza, okay, gut, alles klar, gut. Also dann noch zum ersten.
Ja, Dave is on the train, der ist auch von HP. Der macht sowas von keinen Sinn. Das muss von HP sein, eigentlich. So, das ist jetzt mal meine Vermutung, weil also bei den letzten beiden ist automatisch in meinem Kopf so ein Butz, 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 Butz losgegangen und ich sehe ihn vor mir mit seinen Haaren, wie er das Mikro in der Hand hält und in die Halle reinblärt. Und da kann ich mir diese Texte lebhaft vorstellen. Beim zweiten irgendwie eher nicht so. Natürlich kann ich es wie immer völlig falsch liegen, was auch so sein wird wahrscheinlich. Deswegen grinst du schon so.
Nee, ich will dich ausführen lassen. Aber das ist ja immer interessant, so deine knallharte Analyse dann in der Retrospektive zu haben.
Genau, bitte. Also A ist von HP, B ist von dir und C ist von HP.
Und da muss ich sagen, Chapeau. Ganz genau so ist es.
Echt, oder?
Du hast den ersten Volltreffer gelandet. Und dafür kriegst du ein Yeah, Skibbity, Skipper Danger.
Boah, wie lange hat das dauert, ey?
Schon ein paar.
Oh, geil!
Ey, aber mal ganz ehrlich, Rocket Jump, Rocket Start, Rocket Always Hard, das finde ich schon ziemlich scooterig.
Ja, da hättest da aufgehört, hätte ich ihn glaubt.
Ja, und dann Call Me the Rocketeer, Order Pizza, Get a Beer. Da habe ich mir gedacht, das ist doch auch alles irgendwo in Reichweite.
Das war mir zu sehr Thomas. Das war irgendwie...
Hat mich die Pizza verraten?
Nee, ich glaube, das Call Me the
Call Me the Rocketeer. Ich dachte mir, das ist so ähnlich wie I'm the Rearranger.
Ja, ich weiß. Wahrscheinlich jetzt mit I'm da hätte ich es wahrscheinlich geglaubt, aber du hattest irgendwie...
Ich wollte schon eine Abwaffel.
Vor ein paar Folgen hatten wir das schon mal irgendwie Call Me the irgendwas. Deswegen war das Ganze, kommt mal bekannt vor. Deswegen.
Jetzt wird es komplex, wenn ich jetzt auch noch meine eigene Scheiße durchgehe zum nächsten Mal.
das war irgendwie... Geil, ich hab's mal geschafft.
Ja, da muss ich schon sagen. Also, Credit, where credit is due, in dem Fall. So.
Nice.
Gut. Abseits von Scooter hat mich aber auch noch ein Track der elektronischen Tanzmusik freudig begleitet. In dem Fall handelt es sich nämlich bei meinem Ohrwurm der Woche von Gigi D'Agostino, L'amour toujours.
Bitte sing nicht vor, sonst habe ich ihn auch. Danke. Den kann sich jeder selber anhören, weil ich seh's dir an, du möchtest.
Es ist auch schwierig, nicht zu, aber auch.
Scheiße.
Weil man sieht so richtig, das pulsiert so unter dem Stirnlappen.
Genau, oh shit, ja. Dann kann ich, also das ist dann meiner für das nächste Mal, kann ich dann quasi, das ist auch was nächste Woche gesagt.
Kannst du mitnehmen.
kann ich mitnehmen. Bei mir sind es zwei, die sich abwechseln. Das eine, was wir gerade vorhin schon hatten, von Salvatore Ganacci, Horse, das Intro. Das sich aber immer wieder durchzieht. Das andere ist aber ein cooler Song, das ist Gave You Everything von den Interrupters.
Uff, bin ich leider raus.
Ja, ich höre mir gerade ganz gern so eine Skatepunks-Playlist an auf dem Streamingdienst meines Vertrauens und da ist der immer mal wieder auf Platz 1.
Okay.
Und das ist ein cooler Song. Den kannst du mal reinhören. Der wiederholt sich dann ständig in meinem Kopf. Zumindest der Refrain.
Ich bin sowohl gespannt als auch, das ist natürlich immer so ein bisschen Büchse der Pandora, was passiert, wenn man das aufmacht, ja? Ja. Hat man den auch, den Ohrwurm, oder bleibt man davor verschont?
Ja, das, also beim Gigi bin ich jetzt schon verloren. Gigi bin ich jetzt schon weg, der ist durch. Aber bei Gave You Everything, den wirst du wahrscheinlich ein paar Mal hören müssen, dass das funktioniert. Aber
okay, ja, wenn das ein guter ist, ist ja auch okay. Aber Ohrwurm hat ja für mich fast immer eine negative Konnotation, weil man nicht davon loskommt. Es plagt einen. Ja,
das hängt von der Nervschwelle, genau. Je nachdem, wann die einsetzt, wo du denkst, Alter, jetzt bitte nicht mehr irgendwie einen Ententanz. Jetzt ist gut.
Okay. Genau.
Und zum Thema jetzt ist gut, können wir es jetzt auch schön zum Ende bringen, hätte ich gesagt. Weil jetzt sind wir auch wieder ganz, ganz gut in der Zeit. So.
Ja, Zeiteisen liegt in der Kurve. Ich würde sagen, das war ein wunderbares Gespräch mit dir. Ich habe ein wenig Neues gelernt, was mir tatsächlich schon erstaunlich ist, solange wir uns jetzt schon gegenseitig auf die Eier gehen.
Ich muss dieses Video auftreiben, den schaffenden Thomas. Ich muss ich werde alle deine Facebook-Freunde anschreiben, schauen werde.
Könnte sogar dabei sein. Könnte tatsächlich dabei sein.
Oder ich frage deinen Bruder, vielleicht dann.
Nein.
Das wäre noch einfacher.
Nein.
Aber vielleicht kennt der jemanden. Ja, egal. Nee.
Jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie Robin, als raus ist, dass es von ihr dieses Video gibt, wo sie Robin Sparkles ist.
Oh Gott, ja, stimmt, da war was. Na gut, das ist dann wieder ein anderes Thema. Wir wünschen dann, was wünschen wir denn?
Ja, allen, die schlafen wollten, ein Entschuldigung für das Döp, Döp, Döp. Für alle, die als nächstes nach dem Podcast DJ Shitem durchhämmern wie die Geisteskranken. Oh, ganz, ja? Ganz herzlichen Dank für inzwischen über 22.000 Plays allein nur auf Spotify. Ihr seid ja verrückt.
Ja. Oh ja, oh ja, voll gut. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt,
mach mal Musik an. Tüdel!
Tschüss!
Dieser Podcast wird produziert und veröffentlicht von der Loch Entertainment GmbH. Alle Rechte bleiben bei den Erstellern und dürfen erst nach vorheriger Erlaubnis kommerziell genutzt werden. Das Teilen des Podcasts ist erlaubt und erwünscht. Diese Staffel wird gesponsert von DJ Shootem, jetzt auf allen Streamingdiensten verfügbar. Mit jedem gekauften Song unterstützt du uns aktiv bei unserem Podcast. Danke dafür.